It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Ich freue mich so, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dass ich heute wieder einen ganz bezaubernden Gast bei mir sitzen habe. Wie immer dreht es sich natürlich um das Thema Krebs und heute habe ich die liebe Hanna hier sitzen. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich hatte 2018 die Diagnose Brustkrebs. Wir schreiben heute den 10.07.2024 und by the way, ich war heute bei der Mammographie und bin sehr, sehr dankbar, dass meine Ärztin wie immer gesagt hat, sieht alles gut aus, genauso bitte weitermachen, ihre Haare sind wunderschön lang und wir sehen uns nächstes Jahr. Bis dann. Und mit diesen Worten hat sie mich eigentlich entlassen. Nein, wir haben auch noch ein bisschen gequatscht, aber wie wichtig eben ist auch diese Arztgespräche sind und wie wichtig es ist auch eigentlich eine Diagnose sofort mitzubekommen, beziehungsweise wie wichtig diese Menschlichkeit von den Ärzten auch ist. Ich glaube, da kann Hanna bestimmt auch ein ganz großes Lied von singen. Deswegen freue ich mich total, liebe Hanna, dass du heute hier bist, dass du heute deine Geschichte mit uns teilst. Du bist 24 Jahre alt und du hattest sehr, sehr jung die Diagnose Leukämie, nämlich mit 14. Und du möchtest vor allem heute, weil du als Langzeitüberlebende vor allem auch giltst, möchtest du vor allem auch über die Spätfolgen darüber sprechen. Was bedeutet es eigentlich, als so junger Mensch eine Chemotherapie zu bekommen und natürlich auch alles, was dazugehört. Und vor allem auch ist es dir ganz, ganz wichtig, über die posttraumatische Belastungsstörung zu sprechen. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass wir da heute ein bisschen mehr darüber erfahren. Du giltst als absolute Mutmacherin und deswegen passt du natürlich perfekt auch heute hier in den Podcast und ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben und herzlich willkommen, liebe Hanna, schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank für das nette Intro, Kendra. Ich freue mich auch, dass es endlich geklappt hat und ich meine, meistens sind die zweiten Chancen ja eh die besten und daher werden wir das heute gut nutzen und ich freue mich auf die Zeit.
So schön, vielen lieben Dank, liebe Hanna. Ja, lass uns doch ein bisschen in die Vergangenheit zurückreisen. Es ist ja schon eine ganze Weile her. Du warst damals 14, als du die Diagnose bekommen hast. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es vorher so war, so ein paar Wochen vorher, ein paar Wochen, Monate vorher? Hast du irgendwie was gespürt, dass es dir ein bisschen schlechter ging? Magst du uns ein bisschen erzählen darüber? Mhm.
Ja, also ich weiß nicht, aber ich denke, die meisten Krebspatienten oder ehemalige Krebspatienten unterteilen ja irgendwie so das Leben in vor dem Krebs und nach dem Krebs. Ja. Und bei mir war es jetzt nicht so, dass ich wirklich kerngesund war und dann die Diagnose kam, sondern es war wirklich Anfang des Schuljahres, 8. Klasse. Ich war eigentlich voller Elan, hatte super schöne Sommerferien erlebt und dann die ersten Septemberwochen ging es los, dass ich wirklich Knochenschmerzen hatte, Fieberschübe und das immer so intervallmäßig über 2 Wochen lang, bis dann irgendwann in der Nacht das einfach so schlimm war, das Fieber so hoch war und ich eigentlich nur noch krümmt im Bett lag, dass meine Mama gesagt hat, okay, es reicht, wir packen dich jetzt ins Auto und fahren ins Kinderklinikum. Und dann sind wir eben nach Nürnberg ins Klinikum gedüst, Notaufnahme durchgecheckt, Blut abgenommen. Meistens, wie am Anfang immer, man erwartet ja überhaupt nichts Böses. Das heißt, die Schwestern, die Ärzte alle, nette Gespräche, ja, jetzt machen wir ein bisschen hier das Blut, ein bisschen dies, ein bisschen das. Und ja, dann irgendwie, ehe ich mich versehen habe, lag ich schon auf der Station. Oh. Es war allerdings keine onkologische Station, sondern noch so allgemein. Und man hat dann tatsächlich erstmal so 3-4 Tage ein bisschen rumgeforscht. Der Onkologe am Ende hat gesagt, er weiß gar nicht, warum es so lange gedauert hat. Man hätte es am Blutbild schon sofort erkannt, dass es Leukämie ist, aber irgendwie hat sich das Ganze ein bisschen rumgewuselt und ja, dann kamen natürlich diverse, ich sag mal, Fehldiagnosen. Man hatte erst Verdacht darauf, dass ich mir im Urlaub was eingefangen habe. Irgendwelche Parasiten oder irgendwie sowas in die Richtung. Okay. Richtig wilde Geschichte, bis dann eben tatsächlich die Knochenbiopsie kam, beziehungsweise Knochenmark untersucht wurde und da war es dann eindeutig, okay, das ist Leukämie. Und ja, da hat natürlich keiner mitgerechnet, weil ich war 14 Jahre und Knochenschmerzen und Fieber, denkt man erstmal, okay, 14-jähriges Mädchen, Wachstumsschub, sonst was in die Richtung, ganz normal. Ja. Und ja, die tatsächliche Diagnose hat mir meine Mama überbracht. Oh. Ich habe tatsächlich bis heute noch nicht mit ihr drüber geredet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach für sie war. Ja, ich konnte natürlich damit überhaupt nichts anfangen. Also ich muss sagen, ich schätze mich glücklich. Ich hatte bis dahin noch keinen Kontakt mit Krebs, also auch niemand in meinem Umfeld. Ich sage jetzt mal direkte Großeltern oder so, die Krebs hatten. Ich wusste, was es ist. Mhm. Ich wusste, dass es eine Krankheit ist. Und ich wusste natürlich zu dem Zeitpunkt auch, dass es halt oft mit dem Tod assoziiert wird. Aber mehr hatte ich mich damit nicht beschäftigt. Und ja, dann fing es wirklich an. Es verging eigentlich alles wie im Rausch. Ich wurde halt auf die Kinderkrebsstation verlegt. Mit 14 Jahren war ich ja noch so, ich sag mal, an der Grenze. Ich war schon eher das älteste Kind dort. aber auf einer Erwachsenenstation, ich glaube, da hätte ich auch nicht hingewollt. Also nee. Wirklich nicht. Und ja, dann war wirklich eigentlich, bevor so dieser ganze, ich sag mal, dunkle Strudel anfängt von Erinnerungslücken, war so das Letzte, woran ich mich erinnere, dass ich eben auf diesem eiskalten Fensterbrett saß. Am Fenster, das war ein Einzelzimmer und so im dritten Stock und habe einfach halt runtergeschaut auf die Straße und mich gefühlt wie in so einem Gefängnis. War einfach alles kalt, ich war eingesperrt und ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ja, und dann tatsächlich von so, ich sag mal, banalen Symptomen zu so einer schwerwiegenden Diagnose war ein Schock. Also das, ja. ist, das Gehirn hat ausgeschaltet, der Körper hat ausgeschaltet, es war einfach, alles war weg, ja.
Oh Mann. Hast du denn in der Zeit, du hast ja gesagt, du hast relativ viele Lücken, also die Erinnerung ist nicht so da. Es ist ja auch oftmals so ein Schutzmechanismus, der, ja, dann angeht. Und wahrscheinlich ist es auch immer besser so, dass man eben ja das nicht so genau weiß, was da so passiert ist, denke ich mir oftmals dann eben auch. Kannst du dich denn daran erinnern, wie es dann eben weiterging, also wie lange das Ganze dann auch gedauert hat, bis dann die Therapie gestartet ist?
Also das ging ziemlich schnell. Also wirklich genaue Daten kann ich nicht sagen, aber es war wirklich, im Oktober habe ich es erfahren und bereits vor Weihnachten war ich schon in dem ersten dicken, großen Chemotherapieblock. Habe dann natürlich einen Hickman gelegt bekommen, also so einen Katheter, den man halt eben bei Kindern in der Regel macht, um die ganze Chemotherapie zu bekommen. Und das ging eigentlich wirklich zack, zack, zack. Die Pläne wurden geschmiedet und viel habe ich natürlich nicht mitbekommen, weil ich ja noch so jung war und meine Eltern halt viel geregelt haben, wo ich auch unfassbar dankbar für bin. Ich keine Ahnung, wie ich das sonst gemacht hätte, die ganzen Pläne. Ich habe ja nichts verstanden, also wirklich nichts verstanden und war einfach mit meinen Gefühlen und meiner Kraft und allem am Ende. Ja, genau, also es ging wirklich, ich würde jetzt mal sagen, in der gleichen Woche, wo ich die Diagnose bekommen habe, kam die erste Chemotherapie bereits. Das ging wirklich Schlag auf Schlag und ja, vor Weihnachten sind dann auch die Haare schon ausgefallen. Also das war wirklich alles echt schnell. Es gibt noch so ein letztes Bild von mir beim Plätzchenbacken mit so schöner Kurzhaarfrisur mit dem Bob. Ich glaube, das wurde den meisten empfohlen und ja, dann ja. Also Neujahr war dann eigentlich schon nichts mehr da.
Oh wow. Kannst du dich noch dran erinnern, wie es dir ging während der Chemotherapie?
Also bei mir war es so, ich war sehr, sehr schwach die ganze Zeit. Also ich war wirklich die Hälfte von dem Gewicht, was ich heute bin. Keine Muskelmasse, nichts. Und es gab bei uns auf der Station immer so zwei Fraktionen. Die einen haben vom Cortison und der Chemotherapie super viel Hunger bekommen und die anderen haben nichts vertragen. Und ich war die zweite Fraktion. Also ich war wirklich teilweise tagelang einfach ans Bett gebunden, habe nichts gemacht, außer im Bett zu liegen. Und da kann ich wirklich sagen, also das Schwesternteam, das ist auch was, woran ich mich immer erinnern kann, ist, wenn dann diese schlaflosen Nächte kamen, dank der Chemotherapie und die Schwester reingekommen ist und einfach stundenlang mit mir geredet hat.
Oh, wie schön.
Oder irgendwie gesagt hat, ja, ihr hilft immer ein heißer Kakao etc. Also das sind so die guten Gedanken, die ich habe, neben der ganzen Übelkeit, den Schmerzen. Und irgendwie mir war auch permanent kalt. Also wenn ich an die Zeit denke, ich denke einfach nur an Kälte.
Ja, das kann ich total verstehen, weil das ist ja auch so ein harter Eingriff in die Kindheit dann eben oder eben gerade, wenn man auch in der Pubertät steckt,
ja.
Ist es dann ohne Worte dann eben ja, auch so gesehen.
Ich war
ne?
gefühlt davor am Tag, war ich noch ein Kind, also ja. gerade 14 geworden, Pubertät fängt an und von Kind, sag ich mal, ins Erwachsenenleben geschleudert. Also ich meine das auch nicht böse oder so und
nein,
ich nehme es auch
nicht
niemandem böse, aber ich hatte nicht wirklich eine Pubertät. Ich hatte keine Teenagerzeit in dem Sinne.
Wie lange dauerte dann die Therapie? Also kannst du dich noch so ein bisschen dran entsinnen, wann so die, wie lange die Zyklen so waren?
Also es war insgesamt wirklich ein Dreivierteljahr bis Jahr, wo intensiv Chemotherapie war. Und dann kam ja die Langzeittherapie, also Erhaltungsformen via Tabletten etc. Das ging dann noch bis Anfang 2016, also so bis Januar 2016. Aber mir ging es natürlich schon deutlich besser, als dann die Chemotherapie, die Intensivchemotherapie wieder abgesetzt wurde, der Hickman entfernt wurde und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, das hat sich ein Jahr gezogen. Dann ging es erstmal auf Reha und dann ging es wirklich auch wieder bergauf und natürlich auch wieder in die Schule. Die gab es ja auch noch.
Ja, ja, natürlich, klar. Ja, das ist ja auch nochmal so ein einschneidendes Erlebnis, vor allem, dann merkt man, auch wenn man noch relativ jung ist, merkt man aber trotzdem, welche Freunde so hinter einem stehen und welche dann eben sagen, nee, vergiss es
ja,
hier
mal,
so nach dem Motto, ne?
Also das war schon mit die schönste Zeit, also im Sinne von, ich habe wirklich gemerkt, wer meine Freunde sind und ich habe die Freunde immer noch, also wirklich immer noch. Die eine ist eine Kindergartenfreundin, die kenne ich seitdem, die ist mit mir da wirklich durch die schlimmsten Zeiten gegangen, im Sinne von, wenn ich einfach mich auch so ausgeschlossen gefühlt habe, weil als Teenager willst du ja überall dabei sein. Ich war nicht in der Schule. Ich habe von den ganzen Feiern und den Geschichten nur was gehört und war nicht dabei. Und wir saßen dann einfach stundenlang zu zweit im Keller und haben Wii gespielt, weil das halt was war, was körperlich ging.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie viele Stunden und wie viele Spiele wir durchgemacht haben, aber ja, sie hat mich einfach in eine andere Welt damit auch befördert, mich einfach da rausgebracht aus dem Krankenhausleben und den Tabletten nehmen und der Übelkeit und so weiter und so fort. Und ja, ich habe wirklich 2, 3 sehr gute Freunde da mit durchgenommen, die mich auch mit durchgebracht haben, sage ich mal. Und natürlich auch den Einstieg in die Schule erleichtert haben und jetzt auch immer noch da sind. Also das hat uns schon sehr zusammengeschweißt.
Ja, das ist auch das Allerwichtigste vor allem dann eben auch. Ich würde gerne nochmal auf deine Mama zurückzukommen. Du hast ja eben gesagt, dass du auch noch nie mit ihr darüber gesprochen hast, also wie das eben für sie war, dir diese schwere Diagnose dann eben mitzuteilen. Habt ihr denn gar nicht über das Thema im Nachgang noch gesprochen?
Das ist tatsächlich bis jetzt untergegangen. Also wir haben beide von der ganzen Geschichte unsere Narben davongetragen, vor allem seelisch, mein Papa auch. Und es ist jetzt wirklich so, dass ich jetzt erst wirklich, ich würde mal sagen, seit 2 Jahren so eine Art Klarheit im Kopf bekommen habe. Ich habe angefangen, wirklich aktiv zu verarbeiten, was passiert ist. Davor, ich habe ja alles verdrängt. Ich wollte nichts damit zu tun haben, habe es alles verdrängt und dann kam natürlich die Erinnerung schwungweise zurück, damit die Panikattacken und ich dachte mir, wo kommt das her? Und dann habe ich erst angefangen, bei mir das zu reflektieren und meine Mama hat auch angefangen zu reflektieren und mein Papa bestimmt auch, aber der sagt das so nicht. Und also das ist auf jeden Fall ein Familiengespräch, was noch aussteht und ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, auch wie ich ohne meine Eltern da durchgekommen wäre und ich habe ja auch einen jüngeren Bruder und der hat das auch einfach alles mitgemacht, der hat dann keinen Aufstand gemacht, weil ich stelle mir das so schwierig vor, wenn du ein Geschwisterkind hast, was die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Und du nicht. Mhm. Und es war einfach jeder da und hat mich unterstützt. Und wir sind als Familie auch so viel enger zusammengewachsen noch. Und ja, also man kann wirklich sagen, das ist schon, es klingt doof, aber es ist was Positives, was bei rausgekommen ist.
Mhm. Nee, das klingt eigentlich gar nicht doof, weil dann merkt man eben auch, wie wichtig das Leben ist und wie unwichtig viele Kleinigkeiten dann eben
absolut
auch sind. Dann, ne? Und man lernt das Leben ganz anders zu schätzen, auch wenn man eben noch sehr jung ist, so wie du das eben damals warst und das wahrscheinlich noch gar nicht so alles verstanden hast, aber so mit der Zeit wird es dann immer bewusster dann eben auch, was das genau bedeutet. Wann ging das los, als du, dass das eben so mit den Spätfolgen begonnen hat? Mhm. Du hast gesagt, du hast alles verdrängt. Also gab es vorher dann schon eben Nebenwirkungen von den Therapien?
Ja, also es war auf jeden Fall so natürlich akute Nebenwirkungen wie Übelkeit etc. Aber ich war sehr lang halt auf körperliche Spätfolgen fokussiert, weil ich dann eigentlich noch während der Erhaltungstherapie, also während ich noch Tabletten genommen habe, hat man schon gemerkt, okay, irgendwas stimmt mit den Gelenken nicht. Und ich habe eben Knochennekrosen bekommen, also vor allem in den Hüftgelenken und in den Schultergelenken. Und das war natürlich auch wieder mit Wachstumsphase und meinem Alter verbunden, dass das so eine typische Nebenwirkung ist. Und das hat sich ziemlich schnell ja herausgestellt, dass das schwerwiegender ist. Man hat es erst probiert mit Punktionen etc., die Flüssigkeit rausholen. Hat leider alles nicht gebracht, nichts gebracht. Und ja, dann musste man tatsächlich abwarten, bis eben die Tabletten weg waren, damit mein Immunsystem gut genug ist für die OPs, sodass ich halt wirklich die letzten, ich sag mal, 3 Monate vor der OP sehr schwer gehen konnte oder gar nicht mehr gehen konnte und am Ende, würde ich sagen, einen Monat im Rollstuhl saß,
Oh,
weil einfach
krass.
nichts mehr ging.
Ja.
Genau, und dann kam eben Schlag auf Schlag, erst die eine Hüftprothese und dann einen Monat später die zweite Hüftprothese. Und ja, man hat leider außer Acht gelassen, dass die Schultern auch mitgenommen wurden.
Oh.
Und dann hat sich eben im Oktober noch herausgestellt, dass die Schultern auch operiert werden müssen, weil die durchs Krücken gehen dann natürlich zu sehr belastet wurden. Und dann kamen wirklich innerhalb einem halben Jahr 4 Riesen-OPs auf mich zu, sodass ich da auch wieder nicht wirklich, ich sag mal, auf das Mentale und was emotional in mir los ist, Rücksicht nehmen konnte. Dafür war einfach keine Zeit. Und ja, der Körper war irgendwie echt immer im Vordergrund gewesen. Und dann, genau, war diese ganze OP-Geschichte vorbei. Ja, ganz gut verlaufen sind es jetzt nicht die OPs. Also es ist nicht das Ergebnis, was man sich wünschen würde. Also ich habe nach wie vor immer noch Schmerzen in den betroffenen Bereichen. Ja, und dann ging es halt weiter mit Polyneuropathie und dem ganzen anderen Drama, sage ich mal. Und als das dann alles so ein bisschen sich gesetzt hat, habe ich gemerkt, okay, die größte Baustelle ist eigentlich mein Kopf, weil ich einfach so viel verdrängt habe, dadurch, dass ich gesagt habe, okay, ich muss stark sein. Ich darf nichts an mich heranlassen. Ich muss stark sein für mich, für meine Eltern, für meine Freunde, auch für meinen Bruder. Ich wollte ja trotzdem irgendeine Vorbildfunktion sein, dass ich einfach gesagt habe, nee, das geht nicht. Und dann irgendwann ist halt alles auf mich eingebrochen. Also das war dann, ich habe ja währenddessen natürlich auch die Schule gemacht, also während den OPs und so weiter und so fort. Wie ich das geschafft habe, weiß ich bis heute nicht. Habe auch mein Abi in der normalen Zeit gemacht und
Wow,
nach den
Wahnsinn.
Abi-Prüfungen ging es dann bergab. Weil da war dann der Stress weg von der Schule, wo ich mich halt wieder drauf fokussieren konnte. Also für mich war es immer gut, ein Ziel zu haben. Ist ja an sich nicht schlecht, aber ich habe mich zu sehr drauf fokussiert. Und dann nach dem Abi habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Die Ängste nehmen zu, die Panikattacken nehmen zu. Und ja, dann habe ich wirklich angefangen, mich damit auch zu beschäftigen.
Wann waren die OPs genau?
Das war alles in 2016 dann. Also ich hatte ja Anfang 2016 so ungefähr die letzten Tabletten der Chemotherapie und dann kam das im April und Mai und Oktober. Die eine OP war ein Halloween, das war ganz lustig.
Wie lange hat es dann gedauert, bis du dich von den OPs dann eben so wieder, also richtig erholt hast, dass du wieder richtig fit geworden bist?
Das war echt auch schwierig. Also dadurch, dass die ja so nah hintereinander waren alle, war ich, muss ich ehrlich sagen, ich hatte mich noch nicht wieder erholt, bis die nächste jeweils kam. Ich würde sagen, es hat mich schon ein gutes Jahr gekostet, bis ich dann wirklich mit Physiotherapie und allem Möglichen und auf Rehas war ich auch ganz viel wieder an dem Punkt da, wo ich sage, okay, ich kann wieder vernünftig weite Strecken gehen, ich kann Sachen heben. Ich musste ja wirklich die Sachen wieder von vorne eigentlich lernen. Der Körper wusste zwar, wie er es machen soll, aber die Kraft war halt nicht da. Und ja, das hat schon ein gutes Jahr gekostet. Und da war dann zum Beispiel auch so Aktionen wie die Studienfahrt war da auch, ist da reingefallen in den Zeitraum. Und das war halt auch wieder so dieses Paradoxe, wo alle so jung und ich sag mal unbeschwert waren. Und ich war da, hatte noch nicht wieder die volle Kraft, hatte einfach andere Gedanken im Kopf. Und ja, habe mich halt oft dann auch sehr allein gefühlt, muss ich sagen. Was ich auch niemandem vorwerf, aber es war einfach, ich war an einem ganz anderen Punkt wie die meisten Leute in meinem Alter.
Ja, das verstehe ich total. Hast du heute noch mit Einschränkungen durch die OPs zu leben?
Ja, definitiv. Also ich kann jetzt nicht beliebig weite Strecken gehen. Also die Hüften sind nicht so super, die Bewegungen sind eingeschränkt und ich habe, ich würde mal sagen, jeden zweiten Tag schon Schmerzen. Aber es ist okay, also ich komme damit zurecht. Ich weiß ja, wie es wäre ohne den Dingern, also ohne den Prothesen wäre ich im Rollstuhl. Und die Schultern sind super. Also ich habe auch seit 2,5, 3 Jahren so wirklich angefangen mit Sport, also Kraftsport, wo mir hat man halt immer gesagt, ja, also deinen Fall in dem Alter mit den OPs kennen wir nicht so, haben wir keine Erfahrung. Wir können dir nicht genau sagen, was du machen darfst und was nicht. Probier es aus. Und da habe ich gesagt, okay, let's go. Und dann habe ich halt recherchiert und so weiter und so fort. Und ich meine, Muskeln sind das Beste, die schützen dich und deine Knochen und Gelenke, auch die künstlichen Gelenke. Und habe halt damit wirklich angefangen, weil das ist irgendwie konzentriert. Und das Gute dabei war dann auch noch, dass mein Kopf zur Ruhe kam, weil er wusste, okay, du musst dich jetzt nur auf diese Bewegung konzentrieren, nur den Muskel ansteuern, sonst musst du gar nichts machen. Und das hat mir echt richtig geholfen. Also ich würde sagen, ja, ich bin nicht so fit wie andere in meinem Alter, weder Ausdauer noch Kraft noch sonst was, aber ich mache das Beste, was ich machen kann und das reicht mir absolut.
Wow, total, total schön. Wann hast du denn angefangen? Also mit 16 wurdest du dann ja dann operiert wahrscheinlich, das
Genau, ja.
letzte, genau richtig. Und dann, ja, dann hast du wahrscheinlich erstmal weiterhin Schule gemacht, den Abschluss gemacht, Abi gemacht, dann eben
Ja.
auch. Aber du hast immer wieder mehr damit zu tun gehabt, dass ja, wie soll ich das sagen, dass immer mehr alles einstürzt in dem Sinne. Du hast es eben schon
Ja.
so ein bisschen angerissen und hast gesagt, du hast dich aber so zusammengerissen, dass du da definitiv noch durchgegangen bist, den Abi noch irgendwie gemacht hast und dass dann eben alles zusammengebrochen ist. Wie hat sich
Ja.
das geäußert in den Jahren, als du es schon gespürt hast und auch bemerkt hast, aber immer wieder weggedrängt hast?
Also das war wirklich wie im Lehrbuch. Ich habe halt körperliche Symptome gehabt. Kopfschmerzen, Krämpfe, Schwächegefühle, Herzrasen, das ganze Programm. Und ich wusste natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht, okay, was ist eine Panikattacke? Was sind Angststörungen? Keine Ahnung. Also im Sinne von, dass ich zur Psychotherapie gegangen bin oder so, bin ich auch nicht, auf die Idee bin ich auch nicht gekommen, muss ich ehrlich sagen. Und ja, das war wirklich so, mein Körper hat eigentlich geschrien, der hat gesagt, hey, du hast jetzt genug hier geschaut, schau mal in dich rein, da sind noch Sachen, die bearbeitet werden müssen. Und ich war es halt auch einfach gewöhnt, immer wieder was auf die 12 zu bekommen, sozusagen. Die Chemotherapie war geschafft, bam, Knochennekrosen. Eine OP, bam, nächste OP. Und so weiter und so fort. Und so ging es immer wieder weiter. Und so geht es auch bis heute weiter, aber inzwischen weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Das hat mir das Ganze eben auch gezeigt. Ja, und dann war es wirklich so weit, dass ich einfach, ich würde sagen, eine allgemeine Angst entwickelt habe vor allem. Also das Haus zu verlassen war furchtbar. Ich habe Herzrasen bekommen und vor allem zwischen Leuten zu sein war auch furchtbar, weil ich immer dachte, okay, was ist, wenn man mir meine Schwäche oder meine Angst ansieht? Also das war wirklich ganz, ganz schlimm und ja, bin froh, dass ich das dann auch endlich angegangen bin. Also ich habe eben nach dem Abi ein Jahr dann sozusagen nichts gemacht, in Anführungszeichen. Also in meinem Lebenslauf steht nichts, aber in Realität habe ich wirklich an mir gearbeitet, habe mich eben dem Ganzen gestellt, habe gemerkt, okay, hier sind Baustellen, aber das sind eigentlich keine Baustellen, sondern das sind einfach Sachen, wo ich meine Stärke noch nicht rein investiert habe. Und das hat mir auch so viel gebracht. Und das war dann auch der Zeitpunkt, als eben diese Flashbacks zurückkamen, also von der ganzen Chemotherapie, wo ich dann plötzlich mitten in der Nacht aufgewacht bin, irgendeine Erinnerung hatte. Oder ich bin auch irgendwie sehr getriggert von Gerüchen. Und das war, zum einen war es schön, zum anderen war es natürlich super anstrengend. Aber ich habe so gemerkt, okay, ich kriege ein Stück von meinem Leben zurück, auch wenn es ein Lebensabschnitt war, der anstrengend war, aber ich kriege ihn wieder zurück. Und das hat mir irgendwie so ein Gefühl von Kontrolle auch wieder gegeben. Und ja, letztendlich habe ich mich ja dann auch irgendwie fürs Medizinstudium entschieden gehabt. Inzwischen bin ich ja woanders. Aber da wäre ich auch nie hingekommen, wenn ich nicht ja, da durchgegangen wäre.
Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was dir genau geholfen hat oder was du gemacht hast, um das Ganze anzugehen?
Also genau, also da muss man noch dazu sagen, ich war schon immer so ein Schreiberling, sage ich mal. Also ich habe immer ganz viel niedergeschrieben, Geschichten etc. Das habe ich auch während der Chemotherapie beibehalten. Also ich habe Geschichten oder Tagträume oder was ich halt hatte, niedergeschrieben. Ich stand wirklich, saß oft 8 Stunden am Tisch und habe nur geschrieben. Ja, im Nachhinein, wenn ich das durchlese, sehe ich genau, okay, zu dem Zeitpunkt war das und das. Also man sieht so eine Art Struktur oder Parallele. Und das habe ich halt beibehalten. Also das tut mir so gut. Zum einen konnte ich mich halt in eine andere Welt, sage ich mal, flüchten, wo ich mich reinschreiben konnte, wie ich bin oder wie ich sein möchte. Und das war irgendwie genau. Und inzwischen weiß ich auch, dieses ganze Thema Manifestation, das habe ich irgendwie so Art unterbewusst gemacht mit diesen ganzen Geschichten. Und ja, da habe ich auf jeden Fall auch, das hat mir super viel geholfen. Dann bin ich eben auch in Therapie gegangen. Also ich war dann bei der Psychotherapie. Die hat mir auch echt weitergeholfen, weil die mir einfach mal gesagt hat, hey, du hast eine Diagnose, du bist nicht verrückt oder so. Weil ich dachte, okay, also irgendwie, ich weiß nicht, was mit mir los ist in dem Sinne. Und das hat einfach auch schon so gut getan. Und ich wusste, jetzt habe ich auch was, woran ich arbeiten kann. Und dann eben langsam fing es auch an, dass ich angefangen habe, mich umzuschauen nach anderen Menschen, denen es so geht wie mir. Also ich war ja eben durch dieses abgeschottete Fokus nach vorne, eher so, ich sag mal, einstirnig unterwegs oder wie das heißt, engstirnig, I don't know.
Engstirn, ja.
Genau. Und dann dachte ich mir, komm, es muss doch so viele andere Menschen auch geben, denen es genauso geht. Und bei denen kann man sich viel bessere Tipps holen als bei Leuten, die da jetzt nicht durchgegangen sind. Auch wenn es jeder natürlich super gut meint, aber wer versteht dich besser als jemand, der genau das Gleiche erlebt hat?
Absolut.
Und ja.
Wo hast du dir genau dann eben Hilfe gesucht? Bist du dann auf Social Media gegangen, also auf Instagram oder?
Also erstmal, ich hatte eben Kontakt noch zu einer aus der Reha, wo ich damals war. Die war nämlich genauso alt wie ich, beziehungsweise ein Jahr älter. Und wir haben dann einfach den Kontakt wieder verstärkt. Also wir haben mehr miteinander geschrieben, wie es uns so geht, welche Thematiken wir haben, weil wir beide im gleichen Alter waren. Und als Frau hast du ja dann auch nochmal andere Probleme, sage ich mal. Und das hat mir super gut getan. Und dann war es tatsächlich so, dass die Deutsche Krebshilfe auf mich zukam. Ich hatte eben im Rahmen, bei uns in der Klinik gab es noch dieses Wünsch dir was. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das wurde leider da jetzt eingestellt, finde ich super
Ah,
schade.
schade.
Und im Rahmen dessen habe ich mir eben was gewünscht, dass ich nach Paris kann, zur Fashion Show mit meiner besten Freundin und so weiter und
Oh,
so fort.
wow,
Und
cool.
da war eben der PR dabei und der hat uns die ganze Zeit ja gefilmt und das Ganze dokumentiert, eben für den Spendenaufruf auch. Und darüber ist irgendwie die Deutsche Krebshilfe auch auf mich zugekommen und hat mich eben halt um Interview gebeten sozusagen für ihr Heft. Und irgendwie das war so der Anstoß, dass ich gesagt habe, hey, es interessiert jemanden, was ich erlebt habe. Ich kann anderen Leuten mit meiner Geschichte helfen. Und das war dann auch der Anstoß, wie ich eben auf Instagram gekommen bin.
Wow. Wie lange ist das jetzt her?
Instagram, ich habe auch vorher nochmal nachgeguckt, weil ich mir gedacht habe, die Frage kommt. Ja, das war dann ja so 2020, wo ich dann aktiv wurde. Also ich war natürlich die ersten Jahre aktiver, dann tatsächlich mehr im Hintergrund, weil ich einfach vielen Leuten dann persönlich geschrieben habe, Telefonate geführt habe und so weiter und so fort. Und dadurch, dass Leute auf mich zugekommen sind und meine Ratschläge wissen wollten, sozusagen, habe ich auch ganz viel von denen nochmal erfahren. Und das war dann so wirklich ein Geben und Nehmen und wunderschön. Also ich hätte mir nichts Besseres, ja, wünschen können.
Ja, manchmal muss man da wirklich mit so einem Hammer erstmal irgendwie so
Ja.
drauf zuhauen, bis man dann auch erkennt, hey, das tut einem wirklich so gut, dieser Austausch, und ist ja auch so unglaublich wichtig. Also, dass du dann wirklich diesen Flyer gesehen hast bei euch im Krankenhaus, wo dann eben drauf stand, wünsch dir was, und dass du dich da eben dann gemeldet hast und dass der Traum dann auch wahr geworden ist, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, ja.
Du mit deiner Freundin bei der Fashion Show warst. Wie cool ist das denn bitte? Magst du da ein
Das ist
bisschen
super
von
wild.
erzählen?
Ja, das war wirklich der Wahnsinn. Also, ich habe schon immer viele Hobbys gehabt. Zu dem Zeitpunkt war mein Hobby eben Modedesign. Also, ich wollte Modedesignerin werden und habe super viele Sachen kreiert und gezeichnet und ja,
Cool.
das dann halt auch eingereicht. Und dann durfte ich eben mit meiner Freundin und meiner Mama natürlich nach Paris fliegen zur Fashion Show. Und die Designer hießen Talbot und Runhoff, die kommen aus München. Fand ich natürlich auch super cool, dass es sozusagen Landsleute sind. Und
Total.
dann saßen wir da einfach am Abend zwischen den ganzen Promis. Ich habe keinen erkannt, aber egal. Bei der Fashion Show und wir hatten solche riesen Glitzeraugen und am Ende durfte ich dann auch noch meine Designs ja den Designern zeigen und dann wurde tatsächlich auch noch organisiert, dass eben mein Design geschneidert wird und das
Wow.
wurde mir dann als Überraschung ja überreicht
Oh, wie
von der Frau
schön.
Wunderlich. Also das war wirklich ein Komplettprogramm und das hat mir so, so gut getan, weil ich einfach, ja, ich durfte ich sein und meinen Hobbys hinterhergehen und das hatte nichts mit Krankheit oder Krebs oder irgendwas zu tun und einfach so ein Trip mit der besten Freundin, das hat man schon gebraucht, so als 15-Jährige.
Ja, natürlich,
Ja.
absolut, definitiv. Du hast erzählt, dass du jetzt ja auch Krebsbotschafterin bist, in dem Sinne dann eben ja auch für die Deutsche Krebshilfe, wenn ich es richtig verstanden habe.
Indirekt, also mit denen habe ich jetzt nicht mehr viel Kontakt. Ich
Okay.
war halt damals für diesen Artikel und das war es dann aber tatsächlich auch, weil ich bin ja dann auf Instagram übergegangen und habe mir da sozusagen meine Menschen gesucht.
Aber du setzt dich für andere Sachen ein. Das habe ich auf jeden Fall gesehen bei Instagram. Magst du da ein bisschen drüber erzählen?
Ja, also das ist wirklich zu so einer Leidenschaft geworden. Also ich will nur sagen, es hat mit einem Hobby gestartet, beziehungsweise auch so ein bisschen eine Challenge an mich, weil ich bin sehr introvertiert eigentlich. Also es fällt mir schon immer schwer, mit fremden Leuten zu reden und so weiter und so fort.
Überhaupt nicht.
Ja, es hat sich auch gebessert. Aber ja, ich war halt schon eher immer die schüchterne Variante und ich habe aber gedacht, ey, das kann nicht sein. Ich habe was zu erzählen und ich kann den Menschen damit auch helfen. Und
Total.
vor allem habe ich halt sehr viel positives Feedback aus meinem Freundeskreis bekommen. Die haben mich da echt richtig gepusht, muss man sagen.
Oh, wie schön.
Und da habe ich dann eben auch gemerkt, irgendwie, dass ich nicht nur Menschen helfen kann, die selbst betroffen sind, sondern dass eben das, was ich sage, auch den Angehörigen hilft.
Ja.
Oder Leuten, die noch gar nichts mit Krebs zu tun hatten, die einfach ein Gefühl dafür bekommen, was zum Beispiel jetzt ein wichtigerer Fokus sein könnte als das Problem, was gerade ansteht. Also eine Freundin von mir hat auch gesagt, ey, du hast mich da so aus einem Gedankenstrudel rausgeholt, wo ich mir am Ende dachte, das kann doch nicht sein. Warum habe ich mir da so einen Kopf drüber gemacht? Und ja, also ich muss wirklich sagen, so die ganzen motivierenden Worte haben mich da immer wieder gepusht. Und am Anfang war ich dann halt wirklich sehr aktiv, auch mit Bildern und Posts. Und da habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich komme zeitlich nicht hinterher. Das Studium hat mich ja schon ziemlich eingenommen. Und da habe ich gesagt, gut, dann schraube ich es halt in den Hintergrund zurück, weil es geht ja nicht darum, dass du jeden Tag postest, sondern darum, den Leuten zu helfen. Und
Ja,
in den
ja.
Privatnachrichten war ja auch so viel los, dass ich da halt dann die ganzen Leute angeschrieben habe und mit denen auch Telefonate geführt habe, wo ich auch nie mit gerechnet hätte, dass ich einfach mal zum Hörer greife und eine wildfremde Person anrufe.
Siehst du?
Genau. Und so in die Richtung ist das dann gegangen. Und ja, ich habe dann auch gemerkt, dass ich allgemein mich davon auch wieder ein bisschen distanzieren muss, weil ich auch ein bisschen im Leben wieder sein möchte.
Ja, klar,
Also
verstehe ich
mir
total.
ging es dann echt wieder ziemlich gut und ich habe mir da auch wieder einen neuen Freundeskreis noch aufgebaut. Und ja gut, dann kam halt irgendwann Corona. Aber das ist wieder ein anderer Einschnitt, den ja auch jeder hatte. Und nee, also es war eine sehr schöne Zeit. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie es mit meinem Instagram weitergeht. Aber also löschen werde ich es definitiv nie.
Sehr, sehr gut. Liebe Hanna, wie ist es gerade für dich? Also wie geht es dir gerade aktuell? Ist es noch so, dass du mit diesen posttraumatischen Belastungsstörungen noch sehr zu tun hast? Ist es besser geworden?
Ja, also es ist tatsächlich so, ich kämpfe damit wirklich noch tagtäglich, aber es ist trotzdem besser geworden, weil ich inzwischen, ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Ich kenne auch meinen Körper besser inzwischen. Ich merke, ich ignoriere die Signale nicht mehr. Das ist eigentlich die
Gut.
Grundaussage. Ich merke, okay, jetzt wird es mir gerade zu viel. Ich muss mich zurückziehen. Ich muss jetzt meinen Sport machen oder Atemübungen oder weiß was ich nicht was. Ich habe so ja, so eine kleine Liste mit Dingen, die ich dann immer mache. Ja, manche würden sagen, ja, vom Life-Coach abgeschaut, aber nee, es hilft mir. Ich habe alles ausprobiert und es hilft mir super, super gut. Und
Absolut.
ja, damit meistere ich das halt sozusagen gerade. Und ich habe auch gelernt, dass wenn die Schmerzen kommen, die Schmerzen gehen auch wieder. Wenn die Panik kommt, sie geht auch wieder. Und ich bin nicht mehr sozusagen, ich stecke nicht mehr fest in diesem Zustand von Angst und Panik und oh Gott, die Welt bricht zusammen. Und ja, ich habe natürlich inzwischen auch Unterstützung durch meinen Freund. Und das
Sehr
ist
schön.
einfach die Menschen in meinem Leben. Ich weiß immer, wenn ich es gerade selber nicht mehr schaffe, von der Stärke her, ich kann fragen. Also ich habe ein so unterstützendes Umfeld, dass ich eigentlich weiß, egal was kommt, das wird.
Wow. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, was du machst, also was dir hilft, weil das ist ja ein Riesenthema, gerade diese posttraumatischen Belastungsstörungen. Das haben ja so, so viele Menschen auch mit Fatigue unter anderem auch zu tun und so viele Nebenwirkungen, was eben auch noch nach ganz, ganz vielen Jahren passieren kann, nach der Chemotherapie. Und also es ist ein Riesenfeld, würde ich mal behaupten. Und viele wissen gar nicht, was kann ich denn da machen? Und vielleicht hast du da ein paar Tipps vielleicht für die Zuhörer.
Also erstmal finde ich es eben vor allem wichtig und auch gut, dass man dann, ja, heute das auch, ich sag mal, akzeptiert.
Absolut.
Dass man sagt, ja, das ist was, das ist nicht nur dein Kopf. Und du hast wirklich was durchgemacht und es war eine Schutzfunktion von deinem Körper. Also das ist erstmal so das Wichtigste zu verstehen, dass man nicht auf sich selber sauer ist und sagt, ey, warum habe ich diese Panikattacke? Nein, das ist dein Körper, der dir sagt, hier, Signal, beziehungsweise eigentlich ist es auch ein Zeichen dafür, was man schon alles durchgemacht hat. Also das ist so das Erste, weil ich war anfangs dann wirklich sauer auf mich. Ich habe gesagt, warum funktioniere ich nicht? Und das ist der völlig falsche Ansatz. Also man muss sich da schon ein bisschen mehr Liebe geben. Und ja, dann tatsächlich finde ich es auch wichtig, sich Hilfe zu suchen. Also vielleicht nicht nur im Freundeskreis, sondern professionell, weil ich meine, Freunde geben einem schon immer die besten und liebgemeintesten Tipps, aber es sind halt keine Therapeuten. Die kennen sich damit nicht so aus. Und dann ist es leider so, wie bei den meisten Dingen im Leben, man muss rausfinden, was einem selber gut tut. Also du wirst Listen bekommen oder Empfehlungen bekommen mit Dingen, die du machen kannst, wie Meditation oder Schwimmen gehen, wurde mir voll oft gesagt, die dir helfen. Aber eigentlich kann man eben nur selber herausfinden, was das einzig Richtige für einen ist. Und da muss man halt auch wieder sagen, okay, man braucht Zeit und man braucht Geduld. Man darf da nicht, ich sag mal, reinrennen oder sich verrennen oder zu früh aufgeben, weil jeder findet da sein Ding. Und die Welt, also vor allem Instagram ist ja inzwischen, oder ich weiß nicht, war es wahrscheinlich schon immer, es ist ja sehr viel nicht echt.
Ja.
Und leider auch viele von diesen Lifestyle-Tipps oder Leute, die sagen, ja, ich stehe auf, ich meditiere, dies und das, muss auch nicht unbedingt echt sein. Und nur weil das denen hilft, heißt es nicht, dass es dir hilft. Ja. Und drum, also das ist wirklich was, wo man in sich gehen muss. Und man muss auch echt mutig sein. Also, weil was das Ganze bedeutet, wenn du dich damit beschäftigst, die Gefühle kommen wieder auf. Also ich habe dann wirklich Situationen gehabt, wo ich mich dann wieder erinnert habe, wie kurz bevor es in OP ging und ich wieder diese Todesangst hatte. Was ist, wenn ich die OP nicht überlebe? Und sowas kommt halt auf und darauf muss man gefasst sein. Aber es ist eigentlich so, wie ich vorhin gesagt habe, ja irgendwie auch schön, wenn man Teile von seinem Leben wieder zurückbekommt, weil am Anfang fand ich es gut, nicht zu wissen, was da war, aber dann, ich wurde tatsächlich auch neugieriger, weil ich mir dachte, was habe ich zu der Zeit gemacht? Also ich war ja da, aber irgendwie habe ich nur existiert. Und ja, da ist bei mir tatsächlich die Sachen, die mir helfen, sind Atemtechniken, ganz klassisch, und natürlich das Schreiben. Also das hat mich nicht losgelassen und ja, ganz normale Spaziergänge. Also ich liebe es, spazieren zu gehen, rauszugehen, in die Natur zu gehen und wirklich zu sehen. Also so richtig zu sehen, was um mich herum ist. Nicht rumlaufen, Kopfhörer rein, Handy an, sondern zu schauen, was du überall entdecken kannst. Und so Kleinigkeiten, die einen dann einfach freuen. Und ich habe ja auch einen Hund, der manchmal ein bisschen anstrengend ist. Ja, aber der ist wirklich auch der größte Segen, weil der hat mich auch in den Zeiten rausgebracht, wo ich wirklich gesagt habe, ich kann nicht, ich will nicht raus. Und dann, der muss halt raus, ne?
Ja.
Anders, bin ich halt mit ihm auch rausgegangen. Und es wurde immer besser und immer besser. Und das hat mir so gut getan. Und inzwischen bin ich ja auch in einem Alter, wo man auch im Freundeskreis darüber redet. Also ich habe wirklich mit meinen Freundinnen, wie man so schön sagt, richtige Deep Talks.
Oh.
Und genau, und das ist auch so, so wohltuend, weil ich dann auch sehe, die haben ja alle einen anderen Hintergrund als ich. Also kommen nicht daher, dass sie Krebs hatten oder sonst was, aber man erfährt dann auch, was für Hürden die anderen Leute hatten. Und dass man eben nicht allein mit den Gefühlen ist und Leute zum Beispiel dann trotzdem auch Angst- und Panikattacken haben, aber aus anderen Gründen.
Ja.
Und sich trotzdem auch wieder austauschen. Oder sagen, hey, ich weiß, wie es dir in dem Moment geht, ruf mich an. Und dann ist jemand da. Also das ist wirklich, man kann viel machen, aber puh, also bis ich zu dem Punkt gekommen bin, bestimmt 1,5, 2 Jahre. Also das geht leider auch nicht schnell.
Ja, total. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Also so wie du es ja auch sagst, dass man sich wirklich selber die Zeit gibt, dann eben
Ja.
auch, dass man wirklich mal in sich reinhört, was tut mir wirklich gut und gar nicht so unbedingt auf die, so wie du es eben so schön beschrieben hast, auf diese Life-Coaches hörst, sondern eben auf das, was dein Inneres dir sagt, was deine Seele dir dann eben spricht. Du merkst das eben auch selber. Und so wie du es auch sagst, ich bin ein großer Freund von Natur und ich bin auch ein großer Freund davon. Ich habe mein Handy dabei, ja, aber ich mache meistens Bilder.
Ja, ich auch. Genau, ich auch.
Und man sieht so viel in der Natur und man hört
Ja.
so viel in der Natur auch und wie heilsam sie unter anderem auch ist und wie man da auch runterkommen kann dann eben auch. Das ist eben so dieses Wundervolle, dieses Magic dann eben auch,
Ja,
sage ich immer
man
wieder.
merkt es richtig am Puls, finde ich.
Ja, total. Und das ist auch das, was glaube ich auch, gerade wenn man eben so Panikattacken hat, also ich kenne es selber noch Gott sei Dank nicht und habe damit Gott sei Dank nichts zu tun, aber ich kenne eben auch viele, die eben mit diesem Thema auch ja, involviert sind, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und so wie du es auch sagst, also Atemübungen, das Schreiben ist so heilsam an sich eben auch. Und aber auch in die Natur zu gehen, einfach mal abzuschalten. Und das muss gar keine Krebsdiagnose sein, sondern das können eben auch andere Themen sein, dass man wirklich wieder merkt, dass man hier ist und dass man diesen Fokus auch auf das Heute setzt und nicht auf auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft, sondern
Ja,
wirklich eben
ja.
hier und jetzt zu sein. Und wie ich es auch immer wieder betone und was schon wieder eine absolute Leier ist, aber dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir hier sind und dass wir dieses Privileg haben, eben auch hier zu sein, dass es uns auch gut geht, auch wenn wir irgendwelche Einschränkungen haben, finde ich, kann man das immer sehr, sehr gut mitnehmen, dass es so vielen Menschen da draußen gibt, denen es eben viel, viel schlechter geht. Und wenn man sich diesen Fokus dann setzen, wenn man eben an diese schönen Dinge dann eben auch denkt, so wie jetzt auch ein Spaziergang mit dem Hund oder eben schöne Gespräche mit den Freundinnen, tiefe Gespräche dann eben auch, dann merkt man auch erstmal, was im Leben zählt. Und das ist
Ja.
eben das, was du als super junger Mensch eben auch beschreibst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du wahrscheinlich schon zig Romane bei dir im Bücherregal hast oder so. Und
Ja, unveröffentlichte Geschichten, genau.
genau,
Meine
richtig.
Plätze.
Vielleicht gibt es ja irgendwann den Moment, wo du denkst, hey, vielleicht veröffentliche ich das ja doch irgendwann mal, weil es vielleicht jemandem hilft oder weil es vielleicht auch jemandem da hilft, ja, sich eine Traumreise in eine Traumreise zu begeben, in einen Traum. Land zu begeben, eine andere Person zu sein, dann eben auch, um so eine harte Zeit oder eben auch eine Zeit, in der man wahrscheinlich auch viel isoliert ist, in der man eben auch
Ja.
oftmals gar keinen Besuch empfangen kann, weil das Immunsystem aufgebaut
Genau.
werden muss.
Wortwörtlich isoliert.
Genau, und dass man da aber eben ein anderes Leben führen kann, indem man sich eben dann in diese Fantasiewelt hineinversetzt und dass das aber auch unglaublich gut dem Körper und vor allem auch der Seele gut tut.
Ja, also das war wirklich, ich glaube, ein großer Teil, wie ich da auch durchgekommen bin. Ich konnte
Ja.
mich woanders reinträumen, ich konnte machen, was ich wollte, ich war nicht ans Bett gebunden.
Ja,
Und
genau.
irgendwie, ich weiß nicht, diese ganze Einstellung hat mich auch jetzt, ich sag mal, beflügelt. Also ich hätte mir damals nie zugetraut zu sagen, okay, ich wechsle mein Studium oder so. Thema wie Praktika waren Riesenthemen für mich damals. Okay, wie finde ich ein Praktikum? Das schaffe ich nicht und so weiter und so fort. Und ich hatte jetzt gestern zum Beispiel wieder ein Bewerbungsgespräch für ein neues Praktikum und ich freue mich einfach so sehr auf alles, was ich halt hier machen kann. Und ich kriege auch immer als Feedback, boah, du bist ja so enthusiastisch bei allem. Und ich denke, ja, ich freue mich. Ich habe die Chance, das alles überhaupt nochmal zu erleben oder überhaupt zu erleben. Und die will ich auch nutzen. Also ich sehe das einfach wirklich als zweite Chance. Und das ist, ich bin so dankbar dafür.
Oh wow. Ich glaube, das waren auch die besten Schlussworte. Ich glaube, viel besser kann man da auch gar nicht so was zu sagen. Es sei denn, liebe Hanna, du möchtest uns gerne noch was erzählen oder du hast noch irgendwas auf dem Herzen, dann darfst du das natürlich jetzt gerne von Herzen auch teilen.
Ja, also ich kann eigentlich nur abschließend sagen, wirklich bleibt mutig, hört auf euren Körper und auch wenn so alles um einen herum dunkel erscheint, es wird immer wieder Lichtblicke geben und diese kleinen Lichtmomente findet man zum Beispiel in der Natur. Und ja, ansonsten passt auf euch auf.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Hanna, dass du heute da warst, dass du mein Gast warst und ich finde es ganz, ganz bezaubernd, wie du eben auch ja darüber gesprochen hast, wie du uns mitgenommen hast, eben als junger Mensch auch mit 14 die Diagnose Leukämie zu bekommen, dann erstmal in so einem Isolation gefangen zu sein, dass alles kalt ist, eiskalt und dass man gar nicht weiß, wo man da ist, was mit einem passiert. Die ganze Jugend ist in dem Sinne weggebrochen. Man kann keine Partys machen, nicht feiern gehen, keine Klassenfahrten. Es ist so viel, was da auch fehlt, aber dass du den Mut wiedergefunden hast durch deine Familie, vor allem auch durch den Rückhalt deiner Familie, durch den Rückhalt deiner Freunde eben auch, dass da so viel passiert ist. Und liebe Zuhörer, das gilt natürlich auch für euch. Also, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, dass man diesen Rückhalt auch hat, gerade wenn man eine Krebsdiagnose bekommt, dass da Menschen gibt, die da sind, denen du vor allem auch wichtig bist und dass du eben auch mal schaust in dir, so wie es eben auch Hanna gemacht hat, dass Schreiben wirklich eine so heilsame Medizin auch ist. Also das kann ich auch wieder nur sagen, obwohl ich immer sage, oh, das dauert mir eigentlich zu lange, ich quatsche immer irgendwie ein bisschen drauf. Aber auch da ist Schreiben wirklich ganz, ganz wertvoll und das eben aufzuschreiben. Ich finde es wundervoll, dass Hanna so ein positiver Mensch ist und dass sie eben ja so viel auch dadurch gebracht hat, eben auch durch durch diesen Weg dann eben auch so viele Jahre nach dem Krebs, als sie gilt als Langzeitüberlebende auch. Und wenn sie sagt, hey, sie hat jeden Tag noch Schmerzen, dann sind diese Schmerzen aber wirklich so gering, dass sie sie aushalten kann und dass sie genau weiß, wenn es ihr nicht gut geht, was sie dagegen tut. Und das ist eben das Allerwichtigste, dass du auch mal schaust, wie geht es dir, wenn du eben auch eine posttraumatische Belastungsstörung hast, dann kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne der lieben Hanna schreiben. Ich glaube, sie wird sich von Herzen freuen, dann auch dir zu antworten, dir zur Seite zu stehen, denn das ist so, so wichtig, dieser Austausch von Betroffenen zu Betroffenen, eben auch von Betroffenen auch zu Angehörigen. Und vergiss immer nicht, dass wir nicht allein sind, dass du nicht alleine bist. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du da warst. Ich würde mich von Herzen freuen, wenn du den Podcast, wenn du es noch nicht getan hast, aber vor allem auch abonnierst, wenn du ihn teilst mit den Menschen, vor allem auch, dass er noch viel größer werden kann, damit es eben auch noch viel mehr Menschen gibt, die die Chance haben, diesen Podcast zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Sommerwoche. Danke, dass es dich gibt. Alles, alles Liebe und ich freue mich auf meinen nächsten Gast nächste Woche. Ich bin raus und ciao.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.